mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Guten Tag, liebe Leute. Wir präsentieren heute einen neuen Gast bei den Waffeln einer Frau. Bist du auch in Jörg Thaddäus verliebt?
Ach, verliebt weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ein sehr achtbares TV-Urgestein, darf man sagen, oder?
Ja, das hört man ja selber als TV-Urgestein nicht so gerne. Ich spreche aus Erfahrung, aber ja, es stimmt. Und der ist aber auch radioaffin und was er vor allem ja auch kann, der schreibt auch Bücher. Ich glaube, der hat schon 5 Romane geschrieben und die habe ich auch gelesen. Mhm. Und ich bin ein Riesenfan. Ich glaube, ich kann es auch schwer verbergen in dem Gespräch.
Okay, ja, man hat es ein bisschen gehört, das stimmt.
Ich einfach ihn so toll finde. Ich finde, es gibt wenig Menschen, die so gut mit Wörtern und Worten umgehen können wie er. Und der kann wirklich so leichtfüßig jonglieren, so toll formulieren. Und da ist immer Humor mit dabei. Da schwingt immer Humor mit. Ach, ich komme schon wieder total ins
Schwimmen. Ich höre einfach jetzt nochmal an das Gespräch.
Du musst es jetzt nochmal, weißt du, mit unter dem Blickwinkel, dass ich eigentlich leicht verliebt bin in Jörg Thaddäus, hören wir jetzt nochmal rein ins Gespräch mit den Waffeln einer Frau, mit diesem wunderbaren Mann. Viel Spaß. Mein Gott, liebe Leute da draußen, ich freue mich so wahnsinnig, dass er endlich da ist. Es gibt 1000 Gründe, ihn einzuladen, aber wir bleiben jetzt mal bei dem sozusagen mediumnahen Grund. 4 Podcasts hat er, dagegen sehe ich richtig dünn aus. Und wann sehe ich schon mal dünn aus? Jörg Thaddäus ist heute bei uns.
Hallo Barbara, wie schön, dass wir durch eine Glasscheibe getrennt sind.
Ja, ich weiß, es ist ein Drama, gerade in unserem Fall. Häufig habe ich mir gedacht, heute macht mir die Glasscheibe gar nichts, aber bei dir ist es so schade.
Ja, das finde ich, kann ich nur zurückgeben. Es ist allerdings, ich überlege gerade, vielleicht ist das doch auch besser mitunter, ne?
Ja, es sorgt angeblich für perfekte Tonqualität. Und du weißt ja, dass die Technik eigentlich bei Interviews häufig das Einzige ist, was hinkt. Also zwei Menschen, die eigentlich zueinander wollen, die sich viel zu sagen haben, aber dann ist doch meistens, kommt nochmal einer reingekrabbelt und schraubt die Kabel zusammen oder steckt irgendwas, weil es dann doch nicht funktioniert. Ist das auch deine Erfahrung?
Es ist definitiv meine Erfahrung. Ich habe aber jetzt auch ein bisschen, empfinde ich eine Bedrückung, weil ich habe ungünstigerweise so ein blaues Hemd angezogen und deswegen komme ich mir so ein bisschen vor wie eine Justizvollzugsanstalt Tegel.
Oder Krankenpfleger, es gibt ja auch OP-Personal, aussieht.
Das habe ich mal getragen, also intensivblau, also im Praktikum für Zivildienst. Aber jetzt ist das so, als wärst du meine Frau, würdest mich besuchen kommen und ich habe wieder irgendwas gemacht, so irgendwas Schlimmes.
Und ganz zum Schluss müssen wir beide unsere Hand so
das habe ich jetzt noch gesehen.
So ans Ding legen. Und dann gehe ich und du weißt, ich habe einen jungen Lover und du bleibst alleine zurück in der Justizvollzugsanstalt.
Oder du bist eine wirklich fürsorgliche Ehefrau und kümmerst dich darum, dass wir, was es in der Justizvollzugsanstalt Tegel gibt, dass wir in den Langsprecher dürfen. Das
Nein.
ist ein Zimmer.
Ach so, ach das ist ein ja, Zimmer. Okay.
Zum Unterhalten.
Ja, okay, in Ordnung. Ja, super.
Der Langsprecher. Sag mal, also nur ein kleiner Verbraucherhinweis für alle, die uns zuhören. Rollenspiel. Interessante Rollenspielidee.
Ja, total. Wobei, ich bin immer, ich gehe schnell raus aus der Rolle bei jedem Rollenspiel. Also ich merke, sobald...
Wer hätte das gedacht?
Also bei mir ist auch so, wenn ich in Kostümierung bin, muss ich sofort lachen. Wenn der andere in Kostümierung ist, auch. Ich eigentlich auch. Also es muss dann ein inhaltliches Rollenspiel sein und das ist auch schwer durchhaltbar. Ich würde dann ziemlich schnell sagen, komm, ist doch jetzt egal. Wir machen jetzt so wie immer.
Nimm den Legionärshelm ab.
Du bist nicht Cäsar. Hör jetzt auf.
Du bist nicht. Wobei, das ist schlecht.
Nee, das ist.
Also so Reduzierung in dem Moment ist nicht gut. Wenn man dann sagt, du bist nicht Cäsar,
du siehst aus auch wie nicht. Cäsar, aber ich weiß es doch besser. So müsste der Satz heißen.
Du bist nicht Cäsar. Ich möchte auch nicht immer mit Kleopatra angesprochen werden. Okay, aber das führt vom Thema weg.
Ja, das Thema bist nämlich heute du. Und ich habe mich gefragt, nachdem ich wirklich eigentlich echt lange auf dich gewartet habe, weil langsam habe ich fast alle deutschen Prominenten durch. So wie du übrigens auch, oder? Du hast doch auch alle Menschen interviewt und ich habe mich immer gefragt, wo kommt er endlich, der Jörg?
Alle Menschen?
Ja, also du hast doch alle Menschen, die in Deutschland irgendwas zu sagen haben, hattest du schon vom Mikrofon.
Ich denke gerade mal darüber nach. Mir ist letztens eingefallen, dass ich Olaf Scholz, als der Innensenator in Hamburg war, da habe ich mit dem Interview geführt in der damaligen NDR-Fernsehsendung Extra 3 und habe hinterher so die treffsichere Prognose des altklugen 30-Jährigen abgegeben, aus dem wird nie was. da war ich mir total sicher. Aber bis dahin hatte ich vergessen, dass ich den interviewt habe. Und du hast recht, es sind schon eine ganze Menge. Alle kann man nicht interviewen. Und es gibt natürlich immer die Leute dabei, wo man denkt, die dürfen auch immer wiederkommen.
Ja.
Ich kürze kürze jetzt mal ab, zum Beispiel die Initialen BS. Ich weiß nicht, ob du drauf kommst. Mhm. Bisschen kompliziert. Mhm. Aber wie ich weiß, bist du hochbegabt und deswegen könntest du drauf kommen.
Ja.
Weil du erinnerst dich, dass wir auch, aber ich weiß auch nicht mehr, wo wir schon
kennengelernt. Und da hattest du mich eingeladen und du warst der Garant für Qualität. Also so ein bisschen wie Hubertus Meyer-Burkhardt und du, ihr wart im Prinzip in der deutschen Fernsehlandschaft so die, wo man immer dachte, also wenn ich da mal irgendwie so in die Nähe komme, sage ich mal, dann tut mir das gut, weil zum damaligen Zeitpunkt war sich noch keiner so richtig sicher darüber, wo es mit mir hingehen soll. Da warst du ja schon total etabliert in dieser Welt.
Ich war aber auch immer etwas befangen, weil ich durfte einmal da sein, wo war das, wo du so rumgelegen hast und keine Schuhe anhattest?
Da verwechselst du mich jetzt. Entschuldige bitte. Da hat hinter uns eine Frau gelegen, die keine Schuhe anhatte und rumlag. Und ich saß vorne, schön im 90-Grad-Winkel und habe mich mit dir unterhalten. Aber das wird mir übrigens öfter zugetragen. Du damals, ich war da mal bei dir in der Sendung, wo du da im Bikini nackt.
Nicht im Bikini, aber du warst da.
Ja, ich war ja. Und damals war ich schon ab und zu auch mal so angezogen, dass man dachte, ich bin halbnackt. Aber die Zeiten sind vorbei.
Ja, wobei ich war damals befangen, muss ich sagen, weil das ist ja so, wenn man so ein bisschen starstruck ist und dann sind die Leute noch toller in echt, dann wird man ja befangen. Also da war ich bei dir sehr befangen, muss ich sagen.
Ehrlich?
Ja, sehr.
Und bist du es jetzt gar nicht mehr?
Jetzt ist es anders. Jetzt ist es so eine, gute Beziehung, die satt ruht. Und
satt?
Ich würde in jedem Fall, ja, okay, das sind alles so Stichwörter.
Satt ruht?
Ja.
Jörg,
entschuldige.
Ehrlich?
Gut, okay, das habe ich falsch ausgedrückt. Das ist eine Beziehung, die mich immer wieder durchspült und das ist wie so ein Vulkan, wo das ganze Magma pulsiert und immer wieder gibt es diese Ausbrüche, wie jetzt in diesem Moment.
Ganz genau. Ich weiß über dich, dass du der größte, und das wird kein sehr privates Interview werden. Ich sag's einfach, nein. Nein, aber ich weiß, dass du der totale Frauenmagnet bist. Zuletzt
Frauenmagnet.
Warst du wir kennen uns ja privat und du warst auf einer Veranstaltung oder auf einem Event da und da war eine Freundin von mir und die kam zu mir und die kommt aus dem Allgäu und die hat gesagt, du sag, wer ist es, mit dem ich da gerade geredet habe? Der war so toll. Der hat mir Fragen gestellt, hat sie gesagt. Und dann sage ich, ja, das macht der. Das ist, das reicht manchmal schon, sage ich mal, um eine Frau zum völligen Aufblühen zu bringen. Wusstest du das?
Nein. Das wusste ich nicht.
Ich
weiß aber, dass ich zum Beispiel von einem deiner ganz hinreißenden Ex-Freunde, mit dem ich mich den Rest des Abends dann unterhalten habe, erfahren habe, dass er Gebirgsjäger war.
Ja.
Und das ist ja auch schon wieder so, du hast ja so einen Hang zu tollen Männern, auf die man gar nicht eifersüchtig sein kann.
Ich hatte auch genügend, die nicht gedient haben. Und das ist dann leider sehr schade, weil die kriegst du dann auch in diese dienende Position überhaupt nicht mal reingequatscht. Und ich mag's ja gerne, wenn die ein bisschen dienen.
Wenn die so ein bisschen dienen, ne? Ich diene. Ja. Das ist auch der Bundeswehr-Slogan. Ich frage mich, wenn ich das mitunter mitkriege, also sagen wir mal von den Fragen, von der Fragerei profitiere ich ja. Das muss man mal sagen. Mhm. Weil Männer tun das mitunter auch, aber Frauen erzählen einem halt ihre Geschichten besser oft. Also es gibt Gründe, warum viel Literatur besser funktioniert, weil das ist, ich glaube, Engländer oder Amerikaner haben das mal ausgezählt, Frauen haben mehr Wörter. Die Frauen beschreiben das anders und es gibt mittlerweile auch so eine Gruppe von Frauen, die eine ganz starke Rückenbehaarung haben und die natürlich sich auch hinstellen und dann habe ich dies gemacht und dann habe ich jenes gemacht und dann war das schon wieder epochal. sowas gibt's natürlich auch, aber größtenteils erzählen selbst Frauen, die Bedeutung haben, Frauen, die richtig was geworden sind, die erzählen auf so eine demütige Art und Weise ihre Geschichten. Das ist oft ein Spaß. Es macht einfach Spaß. Es ist überhaupt, das ist nicht die geringste Mühe zu sagen, wie war denn das? Erzähl mir mal, wie das war, als du dich da verliebt hast. Erzähl mir mal, warum hast du das und das entschieden? Warum hast du so viel Gas gegeben? Warum wolltest du unbedingt da dabei sein? Das ist spannend. Die Antworten sind spannend.
Ja, und du kannst es ja auch für alles verwerten, weil also erstens mal, glaube ich, hast du ziemlich viel drin in deinem Kopf an Geschichten. Wertest du das dann auch manchmal oder verwendest du das manchmal für deine Bücher oder für Inspiration?
Mindestens, ja, Moment mal, ich muss mal ganz kurz nachdenken. Naja, mitunter verwende ich das ganz konkret. Mhm. Also ich habe eine gute Bekannte, Tanja beispielsweise, die ich über einen Freund und eine Freundin kennengelernt habe, die mich jetzt die mich jetzt so mehr oder weniger dabei ist, an die Börse zu bringen. Weil sie mir davon erzählt hat, sie ist eigentlich eine Designerin, sie näht sehr aufwendig Dinge und sie hat ihre eigenen Sachen, die sie so näht. Und dann hat sie mir erzählt, naja, die ganze Näherei, ich muss ja auch mal ein bisschen Geld verdienen. Und als sie eine kleine Summe geerbt hatte, es war wirklich nicht viel, hat so ein Mann von einer Bank versucht, sie so richtig auszunehmen, weil sie sich bis dato gar nicht beschäftigt hatte. Und dann hat sie gesagt, ich habe 12.000 Euro. Und sie sagen, wenn ich die anlege, dann muss ich ihnen 2.000 Euro Gebühren bezahlen. Das kommt mir falsch vor. Und dann hat er so gesagt, das wird sich schon alles amortisieren. Werden Sie schon sehen, mein Kind, so ungefähr. Und dann hat sie gesagt, nee, da werde ich mich mal erkundigen. Und weil sie so ist, wie sie ist, ist sie zur Volkshochschule gegangen. Jetzt besucht sie solche Kurse. Und jetzt macht sie also auf der einen Seite ihre ganze Designarbeit und auf der anderen Seite tradet sie. Und das heißt, es hat eine konkrete Auswirkung, was mir Frauen erzählen.
Sie hat nicht dich als Produkt oder als Firma an die Börse gebracht, sondern du bist jetzt auch interessiert an
ich bin,
am ich,
das
Thema
das von
Börse.
Ihr, ich lasse das von ihr erklären. Ja genau. Das finde ich finde das total faszinierend. Ich weiß, dass ich kenne mehrere Männer, die gewissermaßen ihr Leben an die Börse verloren haben, weil die morgens nur noch vor Bildschirmen sitzen und sagen, Gott, Shanghai hat schon geöffnet oder wo immer da der Börsenplatz ist. Ich glaube, es ist Shanghai, Hongkong. Und und ich meine, ich höre hier die ganze Zeit Nachrichten, da kann ich auch mal die Nachrichten hören, die womöglich interessant sind.
Ja, natürlich. Ja. Bist du gut mit Geld?
Nein, oh nein, oh nein. Oh nein, das ist ganz schlimm, Barbara. Das ist ein ganz düsteres Thema.
Aber
ich habe lange Zeit, ich habe einen Finanzberater.
Ich habe jetzt dich gerade gegoogelt. Du machst so, ich würde mal sagen, das ist dein erfolgreichstes Jahr.
Wie bitte?
Dieses Jahr, was du jetzt gerade erlebst, ist dein erfolgreichstes Jahr.
Du bist wie so ein Medium. Wir sind in so einem Wahrsager-Rollenspiel.
Du bist, ich ziehe die Karte mit. Nee. Ich liebe so Kartenleserei, weißt du? Ja. Ich habe einmal, hat mir eine Kartenleserin in meiner ersten NDR-Talkshow, hat die mir eine Karte gezogen, ja, um mir die Zukunft als Moderatorin in der NDR-Talkshow vorauszusagen. Das war das Lustigste, was ich hier erlebt habe.
Wie,
und die zog
wie das
eine Karte
würde.
Und es war eine Frau, die mit einer Kette, an der ein Stein hing, von einer Brücke fiel ins Wasser.
Ist doch vielversprechend.
Nein, also ich wage vorauszusagen, einfach auf die durch die Durchsicht der Sachlage, dass es für dich momentan ja sehr gut läuft. Das heißt, du musst irrsinnig viel Geld verdienen.
Nein. Also ich muss leider verneinen. Also ich arbeite sehr viel, aber das ist ja auch das Dumme. Also hätte ich mal früher auf Trading gesetzt und so, weil ich habe bedauerlicherweise einen Freund, den du auch kennst und der mir einen fatalen Finanzrat gegeben hat, nämlich nur wer das Geld zum Fenster rausschmeißt, bei dem kommst du zur Tür wieder rein. Und das war ein Irrtum. Aber trotzdem habe ich das mal lieber so praktiziert, weil ich dachte, warum denn nicht? Und das war ein großer Irrtum. Und deswegen muss ich jetzt mich ganz schön anstrengen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Es gibt keinen Grund zu jammern. Nee. Zumal ich ja bedauerlicherweise, ich würde so gerne immer mitsprechen, wenn ihr Eltern redet. Und dann jetzt im Moment ist das in meinem Freundeskreis so, ach du großer Gott, die hat sich da die Uni ausgesucht, ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlt habe.
Da wirst du als lachender Dritter aus der Sache rausgehen.
Genau, da kann ich sagen, sehe ich dann, meine Investition ist ein E-Bike. Also das
ist auch ungefähr gleich teuer.
Bei Freunden, um Gottes Willen. Und dann möchte man ja auch nie dem Jungen oder dem Mädchen sagen, das kommt aber nicht in Frage, du studierst in Bochum. Weil da kostet es nichts. Das kann man ja nicht machen.
Wo hast du denn studiert?
Ich habe in Bochum studiert und in der Barbarastadt in München für ein Semester. Das war dann komplett anders.
Ich habe in Augsburg studiert und da ging es auch noch. Und da könnte man auch heute noch studieren. Aber es wird tatsächlich also kaum noch ins Auge gefasst dann. Ne? Also ich meine, da gibt es natürlich immer noch 20.000 Studenten. Aber man hört dann heute schon, dass du als Student, manchmal leben die schon so, gell, in so internationalen Städten und so. Das muss man ja auch erstmal alles bezahlen. Als ich das erste Mal in meinem Leben in London war, ich kenne so viele Kinder von Eltern, die wir studieren in London. Ich war mit 30 in London, da würde ich mal sagen, da war ich schon ziemlich weit gekommen in meinem Leben. Da habe ich mich nicht getraut, in der Bar was zu bestellen, weil da waren keine Preise dahinter. Und da dachte ich mir, und dann habe ich nur so ein Gemüse mit Olivenöl gegessen, weil ich wollte auf der sicheren Seite sein, weil ich dachte, vielleicht kostet das hier 400 Pfund oder so. Ich konnte es gar nicht einschätzen.
Ich habe von einem Freund, der wollte das so mal mit großer Geste machen und hat seine Freundin Ich glaube nach Dings hier, wie heißt nochmal dieses weiße Schloss am Meer da oben in...
Heiligendamm.
Da hatte er sie hin eingeladen, aber er hat dann über die, weil er kein Kenner der Luxushotellerie war, hat er sich keine Gedanken über die Folgenkosten gemacht und schickte mir eine SMS, wo drin stand, habe Katharina soeben ein Erdbeertörtchen für 13 Euro verboten. Und weil er einfach auffiel, oh wow, das summiert sich.
Aber hast du das nicht auch? Ich habe manchmal so Ansätze von totalem Geiz plötzlich, ganz plötzlich. Wo ich dann sage, das muss jetzt nicht sein. Und dann quetschen wir uns alle in ein ganz kleines Auto, anstatt eine Größe größer zu nehmen oder so, weil ich mir denke, nee, jetzt nicht.
Na, ich habe immer das Gefühl, dass ich müsste so einem Ideal entsprechen, das gar nichts mit meinem Leben zu tun hat, nämlich der Mensch der großen Geste. Große Trinkgelder und so weiter. Und ich denke mir immer, ach du großer Gott, ich bin doch schon so in den Miesen. Und ich bin mal da hatte ich gerade eine erhebliche Steuernachforderung bekommen und die hatte mir auch sehr auf den Magen geschlagen. Ich hatte mich dann aber in der Folgenacht etwas vergessen mit zwei Freunden und da war ein sehr loser Charakter dabei, der hat gesagt, ich weiß, wo es noch was gibt morgens um 4 und wir landeten in der Bar Madame und dann kam so eine Armada von Gunstgewerblerinnen auf uns zu, von denen wir alle Angst hatten und dachten, oh wei, was tun wir nur, weil man darf ja so den Damen auch nicht unhöflich sein und damit wir da nicht mitgehen müssen, haben wir ganz, ganz viel Sekt bestellt.
Das ist denen eh lieber.
Das ist ja. Und das war so teuer. Natürlich war das total teuer.
Du zahlst eigentlich das Gleiche, wenn du doch mitgehst, weißt du?
Ja, das war, aber das, um Gottes Willen, ich war Gott froh, dass ich nur die Getränke bezahlen musste.
Ja.
Ich dachte, oh Gott, zwei Räume weiter sitzt der Hells Angel mit dem Pitbull. Und der beißt mir gleich, wer weiß was ab, wenn ich jetzt hier nicht noch weiter Sekt, ist egal, Finanzamt. Und das fand ich aber ein Klassiker. Also das fand ich so ein Klassiker, was man nicht machen sollte. Und es gibt ja immer, gerade Männer machen das auch gerne untereinander, dass sie dir so, na, würde ich nicht machen und da würde ich mal das und das und hast du schon mal überlegt, so und so. Und ich immer denke, nee, habe ich nicht überlegt, habe ich in diesem Moment nicht überlegt, wo ich da mit den Damen saß und der Sekt floss.
Aber wenn nichts mehr geht irgendwann, Jörg, dann bist du einer der wenigen, der sich, du kannst dir ja auch aus einer Eierschale und einem Kaffeefilter, kannst du dir noch ein etwas Köstliches zubereiten.
Du hältst mich für einen Prepper. Also ich habe einer Freundin gesagt, die rief mich an, ich sage, ich bin im Wald. Und dann sagte sie, gehst du in dein Versteck? Wo ich dachte, was glaubt die denn? Was ich immer frage, wieso kann ich mir aus einer Eierschale...
Nein, weil du wirkst so, als könntest du aus nichts... Wobei, nee, das stimmt eigentlich nicht. Du wirkst so, als könntest du aus viel was machen. Ich wollte aufs Thema Essen zu sprechen kommen und ich wollte ganz charmant auf unsere Waffeln überleiten, die ja handgebacken, Mund geblasen und Fuß geklöppelt für dich hier eigens hergestellt wurden. Was steht auf deinem Zettel?
Vernasch mich.
Den haben wir da immer...
Ich wollte sagen, das bin noch nicht ich persönlich mit gemeint. Ich finde, diese Waffeln sehen köstlich aus. Ist das der Moment, wo du mich zur Waffelbeschreibung einlädst?
Zur Waffelbeschreibung?
Soll ich die Waffeln beschreiben? Es sind Waffeln mit Puderzucker drauf. Bleiben wir im Prinzip beim Thema. Sie machen einen verschwenderischen Eindruck, weil sie so viele von ihnen sind.
Mhm.
Und sie stapeln sich so gemütlich übereinander. Man möchte eigentlich den ganzen Stapel in beide Hände nehmen.
Als wie
in so
Burger. Big Mac.
Als Waffelburger.
Ja, ja, du wärst nicht der Erste, der das macht. Ich wollte nur sagen, dass ich mit viel Liebe gebacken habe und ich esse sie ja, ehrlich gesagt, ich trinke auch gerne die Vanillesoße eigentlich.
Du trinkst die Vanillesoße? Das finde ich hart.
Aber es gibt fast für mich nichts Besseres als Vanillesoße.
Und sogar noch leicht warm.
Ja, oder? Und die ganz unten auch. Musst aber nicht alle essen. Ich nehme die dann gerne mit nach Hause, wenn wir fertig sind hier. Ich habe die jahrelang mitgenommen und behauptet, ich würde sie den Hühnern verfüttern.
Stattdessen?
Bis ich mal in meinem Fotostream Geburtstagsbilder zeigen wollte. Und da sah man, wie meine Kinder und die ganze Familie
die Waffeln
da
essen.
Am Tisch sitzen und die Waffeln essen.
Das ist köstlich.
Ach ja. Also, kannst du auch backen oder kannst du nur kochen?
Backen auch. Mm. Bevor ich jetzt hier den Breiten mache, ich backe. Aber ob ich das kann, das steht noch auf einem anderen Blatt, weil gerade beim Backen passieren immer wieder Missgeschicke.
Kannst du Hefeteig?
Ja, Ich habe mich da mittlerweile so ein bisschen, aber gut ist das alles noch nicht.
Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt an Ostern, ja, ich habe gesagt, ich backe einen Hefezopf. Und wir waren in einem anderen Haus und da kannte ich nicht und so. Und dann steht da schon, die Milch leicht an aufheizen. Dann ist das natürlich bei mir so, dann stelle ich das Ding auf 9, Gasofen, ja. Dann kocht das über, dann haue ich da die Hefe rein. Und dann hat sich das Ding natürlich, das war eine sämige Brühe und die hat sich überhaupt nicht bewegt. Und es ärgert mich so wahnsinnig, dass ich es nie schaffe, einen Hefeteig mal so hinzukriegen, dass das dann, ich konnte den Topf nicht flechten, ich musste den legen und dann habe ich den so, ich habe den im Legen, weil ich konnte keine drei unabhängigen Würste voneinander machen. Ich habe dann mit den Händen das einfach so ein Zickzack reingemacht und ich habe es mit ganz viel Nutella innen rein, das habe ich nur so reingemogelt. Und dann schmeckte das sehr komprimiert, das war das Gegenteil von locker. Das klingt
wie eine Hefekeule, genau, also so gar nicht so gut.
Das war ein Hammer, ein Hefehammer.
Der Hefehammer von Barbara Schöneberger. Aber ich finde, Hefeteig ist natürlich schon was, wo man sich Rat holen sollte. Also mir hat Cynthia Bacomi, die in Berlin unter anderem Cafés hat und als Tänzerin so ihren eigenen Laden aufgemacht hat mit ganz viel Kaffee, ganz viel Keksen und so weiter. Und die ist mittlerweile sehr, sehr weit fortgeschritten, was alle möglichen Arten von Backen angeht. Von der habe ich auch einen Sauerteig bekommen, den sie auch in Waffeln mit einbackt zum Beispiel. Und sie sagt, man darf Hefe unter keinen Umständen hetzen. Man muss dem Hefeteig Zeit lassen, bis der geht.
Bist du geduldig?
Dann ja, also wenn ich das weiß, klar, sicher. Also nicht in jedem Lebenszusammenhang, aber da schon.
Okay. Du machst einen Koch.
Aber du aber nicht.
Nein, natürlich nicht. Ich kann nur 0 und 9 auf dem Ofen, weißt du? Bei gemäßigter Hitze. Meine Mutter hat mir früher, als sie anfing wieder zu arbeiten und so, dann musste ich mir ab und zu mal das Essen selber zubereiten. Und da war damals 90er Jahre Bofrost ein großes Ding. Und dann hatte sie mir immer eine Frühlingsrolle oder so, lag dann im Gefrierschrank. Und das habe ich wirklich geschafft, dass die außen komplett schwarz und innen noch gefroren war. Also, und das habe ich jeden Tag aufs Neue wieder falsch gemacht und so, weil ich das einfach nicht, ich kriege das nicht hin. Auf mittlerer Hitze denke ich mir immer, na komm, mittlere Hitze ist was für Verlierer.
Aber ich nehme mir da mal ein Beispiel meinem Vater, weil mein Vater war ein sehr korpulenter Mann mit von vielen Jahrzehnten Handwerkerei, so richtig wuchtige Klauen mehr als Hände. Also, weißt du, so richtig, er konnte so Abwasserschächte hat er mit der, ohne, da habe ich gesagt, auch kann ich einen Handschuh? Und dann er so mit der Hand da so drin. Aber wenn es jetzt an Feinmechanik ging oder auch ans Kochen, hat er mit diesen riesigen Bärenhänden, hat er immer alles ganz sachte gemacht. Er hat auch an keine Schraube wie so ein Irrer angegrapscht. Also ich habe das gemacht und dann kam immer, Jörg, bitte, nach fest kommt ab. Also du fasst das schön langsam, du fasst das alles schön sachte an und probier es erstmal. Und dann, wenn es nötig ist, setzt du womöglich Kraft an. Das hast du dir vorher gut überlegt. Und beim Kochen hat er das genauso praktiziert. Nicht dahin gehen und das alles glühend erhitzen und dann bam, das ist merkwürdigerweise verbrannt, die Zwiebeln.
Ja.
Also ich versuche das auch zu beherzigen und das führt natürlich zu tollen Erfolgen.
Also Röstaromen werden bei uns groß geschrieben und auch, das ist bei uns so eine Philosophie auch, weißt du?
Aber das möchte ich gerne mal in so einer Homestory von dir in Gala oder Bunte sehen. Röstaromen wird bei uns groß geschrieben und dann hier sieht Barbara Schöneberger Verbrennen von Lebensmitteln an ihrem Ofen.
Das ist so. Oh nein, aber ach, ich finde, ich möchte eigentlich und ich glaube, du auch, naja gut, du, naja, ich möchte ja nur noch kochen in meinem Leben. Ich würde gerne mit Gast geben und wirklich kochen. Also ich möchte gerne mit Gast geben und kochen Geld verdienen. Deswegen müsste ich eigentlich, ich müsste ein Hotel oder ein Restaurant eröffnen.
Naja, das könntest du natürlich machen. Aber meine Eltern hatten als mein Stiefvater für eine Zeit lang arbeitslos war, da, in der Mitte der 80er Jahre, da wurde ich nämlich 18, als wir die hatten, hatten wir die Reitergaststätte,
ja.
Kranenhof in Dortmund-Bövinghausen. Die Leute, die sich mit Reiten auskennen auf 6-Sterne-Niveau, wissen natürlich, dass das eine der allerersten Adressen ist. Die Reiter fühlten sich alle als was Besonderes und wir waren deren Bedienstete, mehr oder weniger. Und da habe ich die Härten der Gastronomie aber volle Pulle abgekriegt. Also wenn man da 6 Stunden spült oder so.
Ja, nee, das sehe ich jetzt auch nicht so bei mir in meinem Traum. Ich sehe mich nur servieren. So, sag ich mal, nachlässig dekoriertes, ja, weil if you try too hard, it's decoration. Also es muss authentisch sein, weißt du? Und ich reiche dann so Superfood an und alle sind zufrieden natürlich. Da kommt ja keiner und sagt, ist der Knoblauch dran? Welche Allergene sind da drin? Und so, solche Leute habe ich nicht.
Ja, das gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Mm-mm. Aber es gab trotzdem schwierige Kundschaft. Also das gab es schon. Und ich habe aber von Lothar Luchtmann, der war bei der Fremdenlegion gewesen, hatte beide Füße durch eine Mine verloren und deswegen hinkte der so eigenartig und musste dann bei der Fremdenlegion zum Koch umschulen und hatte das ganz toll gelernt.
Und der hat bei euch damals gekocht?
Der hat zwischendurch, wenn meine Eltern nicht da waren und ich die Gaststätte alleine führte, dann als 18-jähriger Mensch Lothar. Lothar hatte aus Gründen von Übermut im Straßenverkehr lebenslang den Führerschein verloren und deswegen musste ich ihn fahren. Und
da kam ja einiges zusammen.
Und er hatte auch ein sehr... Ja, Lothar hatte eine kurze Lunte, muss man mal sagen. Das ist, glaube ich, Leuten, die bei der Fremdenlegion gedient haben.
Lothar.
Ja. Weil er an einem Abend hat ein Mann in unserer Kneipe meine Oma so schräg von der Seite angesprochen. Mhm. Und ehe man sich versah, stand Lothar schon mit so einem riesengroßen Küchenmesser hinter dem und hatte das Messer an die Kehle gelegt und sagt, noch ein Wort, ich mach dich alle, mein Freund. Das war also, aber der konnte ganz toll kochen. Mhm. Und der hat auch gezeigt, also, weil du gerade sagst, Dekoration und so, der hat gezeigt, wie macht man das, wie macht man so einen Teller schön und wie macht man ein Buffet so, dass es appetitlich wirkt, dann hat das auch alles einfach wahnsinnig gut geschmeckt, was Lothar gemacht hat. Also das war wirklich, das war ganz, ganz toll. Und auch der wieder, wie gesagt, ein gelernter Grobian, weil bei der Fremdenlegion wird man ja nicht wegen filigraner Techniken eingestellt und trotzdem war der ganz feinnervig, wenn er in der Küche unterwegs war und machte alles mit Bedacht. Der machte jetzt auch nicht, dass meine Mutter hat dann normalerweise jede einzelne Miesmuschel gebürstet. Das hat er natürlich nicht gemacht, aber ansonsten war das schon eine Lehre darin, mach es nicht zu heiß.
Ja, das ist der Lothar,
Barbara,
der diese Hilfe
kommt
für mich. Mach es nicht zu heiß. Jeder sagt aber auch was anderes. Du machst ja einen Koch-Podcast mit dem Titel Hoffentlich schmeckt's. Wie macht man einen Koch-Podcast und was ist anders beim Koch-Podcast als bei einem normalen Quatsch-Podcast wie unserem?
Bei uns, ja gut, es kreist um das Thema Essen und wir haben sehr viele...
Kocht ihr währenddessen?
Nein, wir machen es meistens vorher oder hinterher. Also wenn ich bei meiner sehr, sehr verehrten Koch-Podcast-Freundin Katharina Theule, wenn ich bei ihr in Duisburg bin, dann probieren wir vorher Sachen, die sie meistens gemacht hat. Ansonsten machen wir halt zu Hause Sachen und fotografieren die dann und schicken uns die gegenseitig. Ihr habt mir hier vorhin schon so einen großartigen Kuchen geschickt und Katharina ist bei WDR 2, wo ich auch bin und Katharina hat... wie heißt denn der nochmal, der eine Mann? Damit hat sie, glaube ich, angefangen, damit sie, also Backen für Prominente, die zu ihr in die Sendung kommen. George Ezra. Für den hat sie, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, einen Apfelkuchen gemacht. Katharina kann backen, dass du dich hinlegst. Weihnachten geht's dann richtig los. Die ist dann in der Regel so
ab dem Oktoberfest ist die eingebunden in die
los.
Weihnachtsbäckerei.
Bam, da kommt die Nussecke und ab dem 10., 15. Dezember ist sie überbacken. Da geht's nicht mehr weiter. Da ist sie drüber. Das ist
Burnout.
Und wir beide machen das zusammen und wir sind halt Amateure und wir gehen weite Wege. Also wir machen jetzt nicht nur die ganze Zeit Schnickschnack, sondern wir halten für möglich, dass Essen scheitert für Gäste gerade. Das ist natürlich immer sehr unangenehm, was passiert.
Aber wie kann Essen scheitern? Also ich habe noch niemals was gegessen, wo ich jetzt gesagt, also privat gekocht von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass man sagt, das schmeckt nicht. Es kann eine Konsistenz nicht gelingen. Oder so ein Soufflé oder so. Oder ein Hefeteig.
Ach, da kann schon vieles schief gehen. Also das ist eine Frage mit dem Würzen beispielsweise. Dann sind ja Sachen, die vorher schon schief gehen. Beispielsweise bei Katharina ist so ein Bœuf Bourguignon deswegen abgestürzt. Da hat sie eigentlich alles richtig gemacht. Aber weil ihr Ehemann da bei der Kochplatte nicht aufgepasst hat und der hat halt das Bœuf Bourguignon inklusive der Töpfe für immer verbrannt. Und das war ist natürlich auch eine Schweinerei, weil das Fleisch ja auch teuer ist und so. Ja. Und das ist schief gegangen. Was ist denn bei mir kürzlich? Bei mir ist kürzlich auch alles so, das ist aber alles so höchstens halb gut geworden. Da habe ich so ein vietnamesisches Gulasch gemacht, das hatte ich am Vorabend getestet, da hat es viel besser geschmeckt.
Aber man will auch nicht, also der größte Fehler der Frau oder des Mannes in der Küche ist beim Servieren sagen, ich weiß nicht, Kinders, also ich finde, der Kartoffelsalat ist heute nicht so, wie er sein soll. Kennst du das? Man darf es nie kommentieren.
Nein,
und sich dafür gleich entschuldigen. Das ist ganz schlecht.
Nein, das darf man nicht machen. Das das mache ich auch nicht, weil ich denke jetzt, ich übernehme jetzt Verantwortung für dieses Gericht und den weiteren Abend.
Ich übernehme die volle Verantwortung.
Ich habe einmal auch bei so einem, das ist eigentlich auch eine todsichere Sache, das ist so ein Chicken Curry, das macht man in mehreren Stufen. Das heißt Mamas Chicken Curry von so einer indischen Frau aus Großbritannien. Und das habe ich immer wunderbar hingekriegt. Das ist schön. Da ist so ein bisschen joghurtig. Das ist ein kleines bisschen scharf, aber nicht zu scharf. Das ist ein bisschen zimtig. Und da ist das Problem, dass ich gedacht habe, ach, nehmen wir doch einfach mal noch eine Stange Zimt. Und rums hat das Ganze geschmeckt wie so ein Medikament. Das war einfach weg vom Fenster hinterher, das Essen. Und das ist natürlich außerordentlich bedauerlich. Vor allen Dingen, wenn du weißt, das habe ich ja alles schon hinbekommen. Und ich kann immer meine Klassiker anbieten. Also ich könnte im Zweifelsfall immer mit einem Hühnerfrikassee um die Ecke kommen.
Habe ich bei dir schon gegessen?
Ja, und das ist die sichere Nummer. Oder Gulasch ist die sichere Nummer und sowas. Ja. Das geht alles. Aber das möchte man ja nicht immer. Man möchte ja letztens, der Braten war sehr gelungen. Das muss ich sagen. Es ist so niedrig gegartes Rinderfilet. Das ist natürlich eine feine Sache. Nur wenn dann die Beilagen hässlich sind.
Ich koche ja immer für viele Leute. Also bei mir sind immer, sage ich mal, 12 bis 14.
Bei dir war es aber auch bisher immer lecker.
Wenn ich koche. Ja, aber ich mache auch immer... Ehrlich gesagt, weil ich denke mir dann, es geht zwar auch ums Essen, aber vor allem geht es ums Zusammensein. Ich mache da nicht so viel Fokus auf jetzt Rezeptexperimente, weißt du? Aber ich mache dann immer Lachs. Früher habe ich ein Rinderfilet immer gemacht. Jetzt versuche ich immer einen Lachs zu machen, weil ich mir denke, es gibt jetzt garantiert schon 3, die kein Fleisch mehr essen und so. Und dann experimentiere ich so ein bisschen. Ich mag so gern unterschiedliche Salate und so, aber jetzt so an die großen Fleischömmisse traue ich mich noch nicht oder habe ich mich nie so rangetraut.
Das ist aber bei uns auch Thema schon gewesen, bei Hoffentlich schmeckt's. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Jetzt sind sowohl Katharina als auch ich allerbestens verheiratet, aber wir haben darüber nachgedacht, wenn man heute sein erstes Date hat, also seine allererste Verabredung. Mhm. Ja. Und ich würde jetzt sagen, Barbara, Mensch, du bist ja vielleicht 13, also komm doch mal bei mir zu Hause vorbei, dann essen wir mal was zusammen und ich koche für dich. Mhm. Und ich kenne dich noch nicht so gut. Ich kann heute eigentlich, genau wie du es gerade gesagt hast, ich kann heute ja nicht dann sagen, ich habe uns mal ein richtig schönes
Schnitzel. Ich habe uns ein schönes Stückchen Fleisch. Nee, das geht alles nicht mehr. Servierst du Kartoffeln, bist du Carbs nach 18 Uhr. Machst du Fleisch, bist du ein Arsch. Machst du Nudeln, nimmst du keine Rücksicht auf die Figur der Frau. Machst du nur Gemüse, sagt die, du denkst wohl, ich esse nur Gemüse und so. Also ich glaube, da wird sehr viel drüber nachgedacht. Und versteckt sich irgendwo eine kleine Erdnuss, kann es passieren, dass sie den Abend gar nicht überlebt.
Überlebt, eben. Ja. Das ist natürlich dann so ein Allergieschock, ist natürlich nicht.
Lad mich ein. Kann ich dir nur sagen.
Ich finde, das ist ja natürlich, und das ist auf der anderen Seite, weil wir jetzt über das Scheitern gesprochen haben, das ist das allergrößte Kompliment, wenn die Leute sich verlieren und zu viel essen, weil sie nicht stoppen können. Ja. Also sowas kann man nach wie vor, auch wenn es als Kinderessen gilt, mit jeder Art von Pasta, die mit Hack in die Berührung kommt, Lasagne, ich habe jetzt ein Pfannkuchenrezept mit Bolognese, also mit Ragout gelesen, da weißt du, das haut hin. Also wenn du da nichts gravierend falsch machst, dann läuft die Sache. Ne? Oder so ein Lachs, wie du sagst, Lachs mache ich mal mit Ponzu-Soße, mit so ein Gemisch aus Soja, Limette und Zucker und
so gut.
Also wenn das der kann dann sogar etwas kühler,
sein, ne? So,
ja, kann ein bisschen kühler werden schon, also muss nicht total heiß sein, gießt man drüber, das ist ein totaler Taschenspielertrick.
Ja.
Wobei, was ich mich noch nicht getraut habe, ist, das haben wir auch bei Hoffentlich schmeckt schon gelernt, wir haben ja mitunter auch berühmte Gäste, zum Beispiel die Komödiantin Lisa Feller, die ich tief ins Herz geschlossen habe, und die hat uns die hat jetzt auch 2 kleine Jungs zu Hause und muss sich da anstrengen und deswegen hat sie nicht viel Zeit zum Kochen, dann hat sie uns erzählt von, es kennen wahrscheinlich viele, die uns jetzt zuhören, von ihrem Dip, den es vorweg gibt, wo immer Leute sagen, oh, ist der lecker und hat ja so einen schönen Crunch. Und das ist einfach ein 20% Quark, wo sie eine Tüte Tütensuppe, Zwiebelsuppe reingibt und umrührt und dann die Leute sagen, oh, das ist so ein schöner Crunch.
Oh Gott, wie hast denn das gemacht?
Das ist ja ganz schön.
Das ist eine sehr gute Idee übrigens.
Warum hantierst du jetzt mit einem Umschlag?
Ich hantiere mit einem Umschlag, weil das strenge Korsett meiner Sendung vorgibt, dass wir jetzt ein Spiel spielen. Lieber Jörg, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Jörg ein geiler, schmutziger alter Mann werden will. Wir würden gerne testen, wie nah dran er schon ist.
Oh Gott,
deshalb
nein.
Spielt ihr Dirty Jörg. Das hast du offensichtlich irgendwo gesagt.
Ja.
Okay. Wir haben eine Liste mit Fragen vorbereitet, die den aktuellen Stand klären sollen. Bitte geht die Liste gemeinsam und gewissenhaft durch. Die sehr, sehr junge Redaktion grüßt euch ganz herzlich. Hast du schon ein Cabrio, ist hier gleich die erste Frage.
Ein Cabrio?
Ja.
Na, ich möchte auch kein Cabrio.
Nein, siehst du?
Ich möchte gerne einen Transporter.
Ich auch. Möchtest du ein Pickup auch? Ich möchte mir nicht mehr von einer Kofferraumklappe vorschreiben lassen, wie schnell und mit welcher Geschwindigkeit ich Dinge einlade. Ich möchte einfach aufwerfen, weißt du?
Ja, und diese Pickups, ich habe das in Amerika erlebt, was die für Geräusche machen, weil da sind ja große Motoren drin, im F-150 zum Beispiel. Das fände ich schon toll.
Ja.
Ist es nur, weil die Redaktion fragt uns ja, wahrscheinlich sollen das so Aufgabel Sachen so,
ja,
wo der schmutzige alte Mann mit seinen
Cabrio
Slippern einsteigt, ja, und dann
rotes Jackett oder so, weißt du?
Oder so diese Hosen in diesen schlimmen Farben, so Mint.
Ja.
Ja.
Ja, nee, also du fährst kein Cabrio, ich kann es bezeugen. Hast du schon eine dicke Uhr?
Nein, die hätte ich aber. Wenn die Zeiten so wären, wie du sie vorhin beschrieben hast oder mir avisiert hast, dass alles so Bombe läuft, dann hätte ich, tatsächlich so eine Neigung entwickelt. Ach genau, ich musste für Zimmerfrei die Umfeldstory für Marcel Reif machen. Also Zimmerfrei, Unterhaltungs- und WDR gab's mal, berühmter Gast kommt und dann wurde ein Reporter, das durfte ich zwischendurch auch immer wieder mal sein, wurde losgeschickt und hat zum Beispiel für Barbara Schöneberger,
da warst du auch bei mir,
genau, oder für Marcel Reif angeguckt, so, was mag der so, und der Marcel Reif geht oder ging damals in Zürich in so ein Uhrengeschäft und hat sich ganz tolle Uhren, weil der hat einen hochwertigen Uhrengeschmack und hat sich immer Uhren ausgesucht. Und seitdem weiß ich, wie toll Uhren sind, wie toll Uhren sein können. Also meine Frau hat mir eine ganz tolle Glashütte-Uhr geschenkt und ich liebe diese Uhr. Ich gucke da so gerne drauf.
Ach, wie schön. Also eine Uhr hast du, aber es ist nicht so, ist so ein Riesending? Nee.
Nee, die ist okay. nicht so groß, aber ich dachte immer, Rolex sei sowas ganz geschmacklos, weil ich diese Imitate nur kannte, aber dann habe ich die echten angeguckt und ich möchte so gerne diese James Bond Uhr hätte ich wahnsinnig gerne von Omega.
Okay, wir notieren das. Falls es gleich noch zu einer Geschenkübergabe kommt, ihr habt's gehört.
Genau,
ne?
8.500 Euro und dann gehört sie auch schon mir. Skymaster.
Hast du Brusthaar?
Ja, aber das finde ich ein bisschen in der Nähe der Erbärmlichkeit. Also ich hätte das gerne buschiger, also schon so affenartiger. Ich habe bei einem Politiker, den ich interviewt habe, im Fernsehen, ich weiß nicht, ich würde so gerne hören, wie viele von solchen Geschichten du hast. Ja. Jedenfalls dieser Politiker, wir redeten über Politik und dieser Politiker ist ein gut aussehender, konservativer Politiker, der etwas zur Eitelkeit neigt und der eitle Mann, der nicht wie ich eine Gewichtsthematik hat, der lässt sich seine Hemden taillieren, damit die ganz eng sitzen. Das kann in einem Fernsehstudio zu der Tücke führen, dass sich die Zwischenräume zwischen den Knöpfen öffnen.
Und und da kam das Brusthaar durch.
Nein, der Knopf öffnete sich bei ihm über den Bauchnabel.
Ja.
Und da war so viele Haare drin, dass ich dachte, das ist eine Muschi. der Mann hat eine Muschi. Das ist schmutzig, ich soll ja solche Sachen sagen, aber
die anderen sind schmutzig.
Ich konnte mich gar nicht konzentrieren, weil ich dachte, wieso, was hat der denn da? Das ist jetzt aber nicht mehr CDU, oder?
Schön. So, jetzt pass auf. Mit welcher Geschichte gibst du immer an?
Mit welcher Geschichte gebe ich immer an? Das hängt vom Publikum ab.
Mhm.
Also,
du hast bestimmt 3 oder 4 richtig gute Dosenöffner-Geschichten, sage ich jetzt mal am Start, oder?
Genau mein Duktus.
Ja.
Danke, das ist genau das, was ich sage. Das hat ein Pianistenfreund von mir erzählt, als der in einem Hotel in Bremen Barpianist sein musste, kam so ein schwitzender Mann in so einem Anzug und keuchte so und schmiss ihm damals aus so einem 20-Mark-Schein und sagte, spiel mal so einen Dosenöffner, ich hab eine alte da. Und das war fürchterlich. Seitdem haben wir ist dieser Begriff auf unserer ganz, ganz schwarzen Liste. Aber meine Dosenöffner-Geschichten, also das hängt davon ab, vom Publikum. Kunstsinniges Publikum, dann behaupte ich würde malen, was zu 22% stimmt. Weil die restlichen 78% sind mangelndes Talent, fehlen jedweder Begabung, schreckliche Bilder. Eine Freundin war schon, die du auch kennst, war schon sehr beleidigt, als ich ihr ein Bild gemalt habe. Das ist die ganze Wahrheit. Aber zuerst kann man ja mal so ein bisschen sagen. Dann die Rettungssanitäter-Geschichten kommen gut bis zu einem bestimmten Punkt.
Ja.
Man darf nicht zu real werden. Also weil dann ist es schon sehr abregend und unangenehm. Und
nee, aber dass du, also wenn du von deiner Rettungssanitäterzeit erzählst, dann ist es so, da kommt ins Spiel also Arztuniform, da ist man schon mal auf Betriebstemperatur. Ja,
ich war kein Arzt.
Ja, ist doch scheißegal, aber ja. Du hattest auch so ein...
Ich hätte eine rote Jacke und Arbeitssicherheitsschuhe an. Also es war nicht so cool.
Okay, gut. Aber du hattest den Überblick und du hast geholfen.
Nein,
und du hattest Geräte, die Leben retten.
Ich habe Leben gerettet, aber ich war nur Assistent dabei. Also
aber
Scherge.
Das kannst du ja in der Erzählung ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
Genau, alle haben die Nerven verloren, waren am Heulen, dann kam ich.
Lass mich durch und mit deinen Arbeitsschuhen hast du alles sozusagen zur Seite getreten.
Ich erzähle ich dann immer nicht so ganz doll dabei, dass ich so wahnsinnig Angst hatte die ganze Zeit.
Also die erzählen, ja, wobei, das kannst du anklingen lassen, weil das kommt auch wieder gut an, weißt du, weil die Frau möchte ja auch wissen, dass du, genau, und dann hast du gelernt und dann warst du sehr sicher, aber trotzdem bist du Mensch geblieben. Oh Gott, ich sehe es so vor mir.
Deswegen das blaue Hemd.
Dann die Nummer mit dem Kochen. Und dann aber Thomas, du kennst du wahrscheinlich die Chefs vom WDR und RBB. Ich meine, da bist das ist auch ein Door-Opener, sag ich mal.
Tom Buro und ich, wir waren schon so oft in den unterschiedlichsten Sauna-Oasen.
So, und schon fliegen dir die Herzen zu. Ein schönes Spiel, aber ich würde sagen, vom richtig...
Kann ich nicht noch irgendwas mit angeben? Mit irgendwas angeben? Eine Zeit lang konnte ich mit meinen Laufleistungen angeben. Das ist jetzt im Moment, weil die Laufleistungen sind erbärmlich. Die werden auch immer schlechter. Aber
hast du denn gedacht, es ist andersrum, dass es erst ein bisschen schlechter wird bis 50 und dann geht's wieder bergauf?
Nein,
von ganz alleine?
Ich bitte dich, Barbara, ich habe 7 Marathonläufe gelaufen. Da habe ich gedacht, dann ist man auch immer mal etabliert als Langstreckennatur.
Und dass der Körper das auch mal speichert, gefälligst, was man da schon alles geleistet hat.
Und dass man
dann
nicht immer noch die ganze Zeit weiter da im Wald und dass er auch mal gut ist. Und das ist aber überhaupt nicht der Fall.
Und hast du dich immer wieder zwischendurch dann total in Form gebracht, um Marathon zu laufen? Da musst du ja eine Grundkonstitution haben,
die irrsinnig
ist.
Da muss man einfach ein bisschen doof zu sein, das muss man auch mal sagen, weil man
Kai
rennt halt.
Pflaume macht das ja.
Ja, natürlich, aber er sieht jetzt auch aus wie so eine Dattel. Also, weil er ja so ganz, er ist ja so ganz trocken geworden. Also, alles, was an ihm flüssig war, ist ausgespült. Und deswegen, aber er ist natürlich immer noch ein wahnsinnig gut aussehender, sympathischer Mann.
Ja, und sehr erfolgreich.
Ja, das ist allerdings wahr. Da beneide ich ihn sehr. Ich würde auch gerne solche...
Selbst wenn wir all unsere Sendungen zusammenzählen, mit allen Zuschauern, die wir je hatten, kommen wir nicht auf das, was Kai in einer Sendung schafft, so ungefähr.
Ja, ich stell mal vor, Kai Pflaume und Jörg Pilawa könnten Kinder zusammen haben. Was das toll wäre. Mhm. Was dafür für Showgranaten rauskommen. Ja.
Und dann unsere beiden Kinder.
Ja, die wären ja längst im Heim.
Die doof. Genau.
Wie kann man denn mit 12 schon so dick sein?
Du servierst dein Essen auf feinstem Porzellan. Habe ich gelesen, du bist ein Porzellanliebhaber.
Ich war mal bei einem Porzellanliebhaber zu Gast und habe ihn interviewt. Das war Bernhard von Basewisch.
Die rollen Köpfe jetzt. Redaktionell.
Das ist nicht ganz falsch, weil Bernhard von Basewisch ist ein Aristokrat aus der Prignitz und der hat Porzellan, das teilweise ins 18. Jahrhundert zurückreicht und er hat oft Kinder zu Gast und da hat er diesen tollen Satz gesagt. Ich sagte, Herr von Basewisch, wenn jetzt Kinder da sind, kriegen die denn auch dieses Porzellan von 1780? Und er sagte, nein. Bei meinen Schätzen, da werde ich schon etwas negligent. Ich habe das Wort gar nicht verstanden, aber ich dachte, klingt cool, das gewöhne ich mir auch an. Und der hatte auch von einer Großtante aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts einen Schwanenflaum-Cape aufbewahrt. Das sah im Prinzip aus wie so eine Decke, die man im Auto vergessen hat, also ganz räudig. Mhm. Aber wenn man das angefasst hat, das war unfassbar weich. Ich möchte nicht, schön weich war es.
Mhm. Das glaube ich. So, jetzt pass auf. Ich wollte dich fragen, ich habe gelesen schon mehrfach, dass du genau 12 Zigaretten am Tag rauchst und jetzt die Frage, wie viele hast du schon und hast du es schon durch heute oder darfst du nochmal?
Ich bin davon ein bisschen runtergegangen, muss ich sagen. Es kann
im
passieren.
Sinne von, du rauchst jetzt mehr. Ich bin runtergegangen von der Vorgabe.
Ich bin auf 2, manchmal vergesse ich's. Das nehmen mir richtige, ernstzunehmende Raucher übel. Ich habe der Vater meiner Patentochter zum Beispiel, der sehr kämpft mit dem Rauchen, der nimmt mir das sehr übel, dass ich so, wie er das nennt, auf so eine mädchenhafte Art und Weise Party rauche.
Ja, ach, du kannst dann aufhören.
Ja, das passt ja nicht, wenn ich ich mache nun wirklich vergleichsweise viel Sport, weil wir wollen uns nicht vorstellen, wie ich aussehen würde, ich täte das nicht. Und dann, Und da kann ich ja nicht jetzt, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, habe vorher eine halbe Schachtel weggeperzt.
Ach, das heißt, du bist, weil es hieß genau 12 Zigaretten am Tag. Und da, das fand ich so toll, weil ich habe mich gefragt, ob man dann die, ob, aber dann ist das auch
ich rauche manchmal, wenn ich jetzt ganz viel trinke, was ich sehr gerne mache, ja, dann rauche ich auch eine ganze Schachtel.
Oh, ich auch.
Oder?
Das ich habe jetzt auch damit angefangen. Es kribbelt so schön in den Beinen. Aber ich finde, es schmeckt so eklig. Mir kribbelt so in den Beinen, dass ich danach gar nicht mehr richtig laufen kann. Und dann denke ich mir, jetzt habe ich so, weil ich bin so, ich wäre so gerne mal beschwipst und ich kriege das mit Alkohol irgendwie nicht so hin. Ich komme da nicht über diese Grenze.
Aber du könntest doch kiffen.
Jetzt geht's ja.
Ja, eben.
Jetzt muss man auch nicht mehr so tun als freischaffender Künstler, als würde man das alles weit von sich weisen. Ne? Jetzt ist ja also,
was
alles
du, was
möglich.
Du nicht machen solltest, ist koksen, weil da wird man ja noch sehr viel erregt davon und das ist ja in deinem Fall jetzt nicht mehr wünschenswert.
Nee. Ja, dann denkt man, ich brauche also wirklich Hilfe. Ja.
Aber so, ich habe eine Freundin, da hat sie auch ein Buch draus gemacht, die hat so einen kontrollierten LSD-Versuch unternommen, also ärztlich kontrolliert.
Kenne ich übrigens einige, die das jetzt machen, auch so für so, um sich näher zu kommen und das auch teilweise als Paartherapie, da reist man bisher immer noch nach Holland, glaube ich, ne?
Ja, die hat das in Bern oder in Zürich gemacht. Aha. Und ich finde, hab da Angst vor. Ich fand das noch nie gut. Und vor allen Dingen, da ich bin und tatsächlich im Rettungswagen herumgefahren bin, habe ich so die ein oder andere Suchtsache gesehen, die war unattraktiv.
Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, genau. Und deswegen habe ich da eigentlich, ich finde mit Trinken, mal abgesehen davon, Trinken ist ja das, was, das macht ja auch in Kranken- und Rettungswagen die meiste Arbeit. Also ein Drittel der Sachen, zu denen wir damals ausgerückt sind, waren alkoholinduziert. Also von daher, das reicht eigentlich schon. Mhm. Und so einen schönen Rum. Also, ist auch was Schönes. Da muss man jetzt nicht unbedingt dann irgendwo hingehen und das Koks-Taxi bestellen und.
Nee. Also, ich kann das auch alles überhaupt nicht nachvollziehen. Brauchst du Struktur? Weil ich wollte über diese Zigaretten zum Thema Struktur kommen, weil ich brauche zum Beispiel total Struktur. Also wenn ich in den Ferien, wir haben es vorhin privat kurz angesprochen, ich kriege sofort einen moralischen, wenn ich nicht um mich ein enges Korsett habe, im wahrsten Sinne, was mein Tag vorgibt. Also wenn ich so über 2 Wochen, sagen wir mal, so in den Tag hineinlebe, dann denke ich mir sofort, ich habe das alles nicht verdient und mein Leben ist so schön und ich mache nichts und jetzt so und dann, ich muss immer abliefern.
Das ist schwer zu sagen. Also ich würde schon sagen, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einen neuen Job anfange, dann ist es ab da nicht mehr schwierig, wo ich genau weiß, dann komme ich da hin, dann mache ich das, dann habe ich das dabei, dann mache ich da meine Tasche hin, dann treffe ich den, dann ist der da, dann ist das da und so, dann funktioniert, da parke ich und so. Das ist,
magst du das oder nicht?
Das ist total nötig. Mhm. Das ist total nötig.
Du kannst dir da die Klimaanlage übrigens anmachen.
Das ist ganz lieb, weil ich habe das Gefühl, ich sterbe hier langsam.
Ja, ich merke es doch. Ja, lass so, es wird jetzt gleich kalt.
Oh Gott, ist das hier heiß in dem Ding. Barbara will mich schmelzen, so wie Sandra Maischberger seinerzeit Mette Marit verbrannt hat. Sowas möchtest du auch mit mir machen.
Ich will mit dir in die Presse. Ich mach dich erst fertig, ich lass dich total, nee, ich schmelze dich ein.
Du hast mir 12 Kilo runter.
Dann gieße ich mir 2 kalte Pflaumes da draus. Weißt du, deinem Material gieße ich mir doch mal 2-mal den Kai.
Gibt's eigentlich schon einen Drink, der Kai Pflaume heißt?
Nee.
Oder kalte Pflaume, sowas.
Pflaume?
So irgendwie sowas oder Pflaumerich.
Nee, kalte Muschi heißt das, was du meinst.
Das ist Cola mit, ja, genau, mit Rotwein,
aber
ja.
Aber kalte Pflaume klingt auch nicht schlecht.
Das ist übrigens eine totale Gemeinheit. Das hat mal ein Mann zu mir gesagt, der wusste, dass ich aus Dortmund stamme. Mhm. Und deswegen hielt er das für eine Lüge. Also ich gesagt habe, ich trinke nicht gerne Bier. Ich trinke in der Tat nicht gerne Bier. Und er war der Meinung, das wird sich so gehören, dass ich Bier bitte schön trinke. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich trinke eigentlich viel lieber Rotwein. Er sagte, ja, mit Cola, ne?
Das finde ich ein hässliches Vorurteil.
In Dortmund holen sich alle so einen 1,99 Rachenputzer und gießen den schön mit einer River-Cola auf. So ist das zu Hause.
Wie sieht die perfekte Spaghetti Carbonara aus?
Oh. Oh, da.
Ja, ja. Da treffe ich einen Punkt.
Da triffst du einen Punkt, den letztens unser Hörer Podluigi gemacht hat. Der Podluigi hat sich mit Carbonara ganz viel beschäftigt, ein Mann aus Gelsenkirchen-Buer. Und der hat sich damit beschäftigt, und das hat er uns auch erzählt, das fand ich schon fast wieder so ein bisschen zwanghaft. Da würde ich als potenzielle Liebhaberin sagen, oh, ich glaube, ich gehe wieder, wenn er das erzählen würde, weil er hat die... Zuerst, was er macht, und das ist den Trick hat er in Rom gelernt, dass er den grob gemahlenen Pfeffer nicht verbrennt, Barbara, sondern leicht anbrät in der Pfanne.
Aha. Aber das ist wirklich ein fließender Übergang.
Nicht für jedermann.
Okay.
Und dann die Würfelchen, die Pancetta-Würfelchen im günstigsten Fall, da hat er eine Pinzette und dann dreht er die so, dass die von jeder Seite angebraut werden. Das ist, finde ich, ein bisschen zwanghaft.
Aber das macht man, wenn man für ein bis zwei Personen kocht. Ich glaube, das wäre jetzt bei 14 Leuten ein bisschen...
Selbst dann macht man sich... Das erinnerte mich an so eine Frau, die erzählte mir von einem Liebhaber, bevor sie zur Sache ging, hat er gefragt, ob er ihre Sachen ordentlich über den Stuhl hängen darf. Und da habe ich gedacht, oh, das wäre liebestötend für mich gewesen. Hängt dann schön deine...
Stopp! Ja. Oh Gott. Ja, ja, okay. Und dann, weil ich habe nämlich beim Nachdenken über Carbonara, ist mir erstmal eingefallen, dass ich ja das Schlimmste von allem mache. Darf ich dir wahrscheinlich...
Ja. Oh Gott. Ja, aber wie soll der Herr dir das verzeihen? Dass du das Sahne in die Nudeln machst. Das soll man nicht. Da musst du irgendwo jetzt hingehen.
Nee, aber wer hat das denn gesagt, dass man das nicht soll?
Die Deutschen haben sich das untereinander erzählt. Nein, das steht in letzter Konsequenz, gibt es den silbernen Löffel, das italienische Kochbuch, da kann man nachgucken, da steht Carbonara drin, da macht man sie so, wie Italiener sie mögen.
Ja, aber also,
du kannst auch meinen Freund Roberto Capolitti anrufen.
Ah ja, den Capolitti. Der weiß ich doch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Carbonara gemacht habe, da könntest du aber mal sehen, wie die Leute dann nachher nochmal in die Küche sind und haben es noch aus dem Topf rausgekratzt, weil natürlich so ein bisschen Sahne, also was heißt ein bisschen, ein guter Liter, den ich da dran, also ich mach's auch nicht ein bisschen, sondern ich mach schon, es ist schon auf Sahne-Ebene eigentlich. Vielleicht nenne ich es einfach anders, weißt du?
Ja genau, Nudeln auf Sahne-Ebene, nicht gut für Freundinnen. Das kann ich jetzt schon sagen.
Ach, du meinst, das geht auch nicht mehr, oder?
Nein, ich würde das eher nennen, leichte weiße Nudel.
Leichte weiße Nudel. Wobei, da denken meine Freundinnen alle sofort an Sex. Ja, okay, aber...
So viel zum Thema, wer hier die schmutzige Frau ist. Leichte weiße Nudel. Im Gegensatz zu was
aber
denn?
Aber bei mir ist es total egal. Mir kannst du auch sagen, großes grünes Dreieck und ich denke auch an Sex.
Ja?
Verstehst du?
Aha. Wir sollten nicht da jetzt noch, ne?
Nein.
Also, du hast aber natürlich total recht, Barbara, wenn das Einzige, was zählt, ist, dass die Leute das gerne essen. Und mir erzählte zum Beispiel Katharina von unserem Koch-Podcast, die erzählte mir, da haben wir jetzt bei den Nachbarn so lecker gegessen, so was Leckeres, so Schweinefilet-Stückchen, so Medaillons. Mhm. Und die sind in so einer, die werden angebraten, dann kommen die in so eine Auflaufform mit so einer Soße und dann kommen da oben drauf so Dosenpfirsichhälften und Gouda. Wo ich schon so dachte, oh, das ist aber ein Arsenal des Schreckens. Und ja, dann sagt sie, nee, aber trotzdem, die Leute würden alle mit dem Brot, so wie du gerade sagst, hinterher mit dem Brot noch in der Schüssel zugange sein, aufdippen. Da hätte sie dann auch die Hausherrin, also die das serviert hat, mal gefragt, wie machst du denn die Soße? Kannst du mir mal da die Zutaten? Ja, ich nehme 1,5 Liter Curry-Ketchup und mach den warm. Und dann gießt sie das immer und dann sagt sie, oh Gott, ey, echt. Weil ich muss sagen, da lasse ich mich dann auch gerne als Snob diskriminieren, aber das geht mir zu weit.
Ja.
Also 1,5 Liter Curry-Ketchup warm machen, das ist kein Koch mehr. Tut mir leid, Leute.
Nee.
Und das gleiche gilt für eine Gyros-Suppe. Das finde ich auch nicht gut. Weil Gyros ist die Sache, die schneidet der Grieche da schön von dem Ding runter, so wie ich auch keine Kebab-Dönersuppe mache. Mache ich ja auch nicht.
Aber wer macht denn sowas? Moment,
da habe ich mich belehren lassen. Das fragst du jetzt genauso, wie ich gefragt habe. Und dann wurde ich belehrt, dann haben plötzlich die ganzen, ja, was seid denn ihr für Leute? Das ist doch eine Partysuppe allerersten Rangs. Das machen wir hier alle und so.
Wir sind auf den falschen Partys, Jörg. Wir sind auf den falschen Partys.
Die Gyrosuppe weißt du? Und ein paar Medaillons.
Ja, wenn bei den anderen die Gyrosuppe serviert wird, sind wir immer schon nackt. Auf unseren Partys, weißt du? Wir haben keine Zeit für einen Mitternachtssnack.
Auf den römischen Partys. Die Eroberung Germaniens durch Maximus. Wie wir es vorhin schon angesprochen haben.
Ach, wie schön.
Wer möchte der Germane sein?
Ach, das nächste Mal machen wir irgendwas mit Fernsehen zusammen. Darf ich nicht mal wieder zu dir kommen? Ich sag das jetzt mal, ich meine, du machst ja nur noch politische Sachen, da kann ich nicht
so gut. Ich mach nicht nur politische Sachen.
Mach doch auch mal was mit Sex. Oder nee, mach doch mal was mit wo es um mich geht einfach.
Ja, das würde ich sehr im Vordergrund
stellen. Mach doch mal eine Podcast-Reihe rund um Barbara Schöneberger.
Das finde ich eine gute Idee.
Und dann laden wir zusammen Gäste ein.
Aber würdest du dich trauen, du traust dich mit Leuten über... Moment. Mhm. Ich habe die NDR-Talkshow gesehen, wo Ann-Marlene Henning zu Gast war. Und da warst du die einzige ungezwungene Persönlichkeit in dieser ganzen Runde.
Ja.
Hubertus Meyer-Burckhardt tat so, als wäre er schon längst im Zölibat und im Vatikan, weil er sagte, naja, das ist nun wirklich kein Thema, was im Fernsehen besprochen wird. Und Ann-Marlene Henning ist eine von uns beiden ja höchst geschätzte
Therapeutin.
So, und die nichts anderes macht, die macht keine Schweinereien, die erzählt, Ja gut.
Sie nennt die Sachen beim Namen, was manchmal ungewohnt ist, aber...
Zum Beispiel, damit schocke ich immer Abendgesellschaften, wenn mir nach ein bisschen schlechter Laune zu ist. Und zwar hat einmal Henning die Geschichte erzählt, dass sie seinerzeit einen Freund neu hatte und wollte sehr gerne ihren Freund oral befriedigen. Aber sie hatte darin überhaupt keine Übung. Sie wusste aber, es gibt eine Freundin, die war am Mädchenpensionat und hatte dementsprechend einen gehörigen Triebstau mitgenommen in das junge Erwachsenenalter und hat dann da vieles sich angeeignet, was man gut im Leben weiterkommt. Also jedenfalls wusste einmal die Henning, meine Freundin kann das gut. Sie ist eine sehr gute orale Liebhaberin. Und daraufhin hat sie gesagt, du, ich würde dich gerne mal einladen, dann machst du das bei meinem Freund, dann gucke ich mir an, wie du das machst. Und so mache ich das dann auch. Und da habe ich schon an manchen Abendbrottisch bei mir eisiges Schweigen mitgeerntet. So wie, was ist das für eine verdammte Sauerei?
Wo die Männer rüber zu ihrer Frau gucken und sagen, siehst du mal?
Und ich habe die einfach, ne...
Oh Gott. Aber die Vorstellung, dass die Freundin kommt dann und macht das und die Frau guckt zu und der Mann sagt dann immer zur Frau, guck sie mal an hier. Tja. So.
Geht doch, es geht doch.
Lass dir da mal das Rezept geben.
Merkst du selber, ne? Merkst du selber.
Eine schöne Geschichte. Ja gut.
Deswegen, ich spreche nur darauf an, weil du so sagst, als sei das alles so einfach. Es ist ja überhaupt nicht einfach in der Öffentlichkeit. Also es ist leicht, über die Sexualität der anderen zu sprechen. Ja. Leute, die irgendwelche abwegigen Sachen machen, Kannibalen und so weiter. Natürlich, da spricht man gerne drüber, weil es betrifft einen nicht. Aber 70% oder etwas mehr als 70% in Deutschland haben heterosexuellen Sex. Und wenn wir dazu eine Radiosendung machen, dann, ich habe zuerst gedacht, ach, das muss jetzt vielleicht auch nicht. Dann habe ich das Gefühl, alles, was an sozialen Netzwerken, alles, was an Input explodieren kann, explodiert beim WDR.
Ja.
Weil ich dachte immer, um Gottes Willen, wie sollen wir dem Ding jetzt her werden? Da war Ann-Marlene Henning zu Gast. Ja. Und die Leute, dann haben die Frauen geschrieben, ich habe meinen Mann schon Testosteron spritzen lassen, der hat immer noch keine Lust, was mache ich denn nur? Und sowas in Serie, wo ich dachte, oha.
Ja, das ist ein großes Thema, gell?
Ja, aber vielleicht, ja.
Ja, das ist.
Aber man muss ausgucken, welchen Geist man da aus der Flasche dingst.
Du hast total recht. Wir lassen den Geist in der Flasche drin. Hörst du gerne gute Musik? Was für eine geile Frage.
Ich
höre gerne nur schlechte Musik.
Ich höre tatsächlich auch gerne schlechte Musik. Mir ist letztens eingefallen, dass ich früher zu Rondo Veneziano Liebesbriefe geschrieben habe, die merkwürdigerweise bei den Adressatinnen gar nicht so gut angekommen sind. Erinnert sich da noch jemand dran? Rondo Veneziano ist so wie Eduard Zimmermann bei Aktenzeichen XY. Also man erinnert sich kaum.
Das waren die Vorläufer von André Rieu so ein bisschen. Die hatten so Barockperücken an und immer beim ersten Auftakt schon, wenn die so genickt haben, ist da schon vorne das Rokoko-Ding schon so ein bisschen in die Stirn gerutscht irgendwie.
Das war auch überhaupt gar kein, wie ich dann jetzt feststelle, stellte beim Nachhören überhaupt keine schöne Musik eigentlich.
Überhaupt nicht schön. Also, aber ich wollte nämlich charmant überleiten dazu, dass wenn du mal schöne Musik hören willst, da kannst du mal zu Barbaradio gehen. Weil Barbaradio ist ja mein Radiosender. Der hier, das ist ja eine ganze Welt. Weißt du? Ist ja nicht nur ein Gesprächspodcast, Dings und Zeug und so. Das ist eine Plattform. Wenn du das hast, brauchst du gar nichts anderes. Und ist auch noch kostenfrei. Ich wollte sie nur einfach mal ans Herz legen.
Das ist für mich definitiv eine Alternative. Also 100%.
Du brauchst gar nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Wenn du einmal Barbaradio gehört hast, dann sagst du einfach, ich kann heute leider nicht, ich bin fast bewegungsunfähig, weil das zieht dich so richtig rein, weißt du?
Weil ich die ganzen Waffeln gegessen habe.
Ja.
Also das heißt, ich muss dann nur einmal mit den Klappen eine Leergut zum Getränke laden und dann mit voller Tasche zurück und dann Radio.
Und dann Radio und dann hast du wieder ein, zwei Wochen, wo du dich ein bisschen einigeln kannst. Ich mache nämlich 24/7 Programm. So.
Wo du dich ein bisschen einigeln kannst, wo ich zu Hause zum Sonderling werden kann.
Oh, ist das schön. Sag mal, was, bevor wir, oh Gott, wir müssen ja schon gleich aufholen. Was nimmt momentan in deinem Leben den meisten Platz ein? Ich würde mal sagen, dein Briefing, oder? Das Briefing des Podcasts, weil das ist ja, geht ja einher mit unfassbarem Up-to-date bleiben, was politische Geschehnisse angehen.
Ja, aber Politik hat ja eine Frau in mein Leben gebracht, nämlich Ulrike Götz, meine Mathelehrerin. Da war ich 13 und ich war auf einer Klassenfahrt, ich war natürlich Außenseiter und las aber oder behauptete in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, weil ich mindestens den Besitz der Zeitung sehr gelehrt fand. Ich habe das größtenteils nicht verstanden, was stand. Aber ich hatte diese Zeitung immer natürlich anschaulich mit mir rumgetan. Und Ulrike Götz, die als ganz, ganz junge Lehrerin zu uns kam und von der eine enorme Ausstrahlung ausging, die mich auf merkwürdige, schwüle, pubertäre Gedanken gebracht hat, die sagte dann immer zu mir, ich sollte unbedingt dabei bleiben, diese Zeitungen zu lesen.
Und das hast du getan.
Da habe ich gedacht, das muss doch. Und deswegen ist das gehört Politik schon sehr lange zu meinem Leben. Und
weiß Ulrike, dass sie dich da auf den rechten Pfad geführt hat?
Ich habe schon häufiger in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, dass ich sie so aufregend fand. Aber ich meine, das sind Lehrerinnen ja gewöhnt. Also wenn man mit 24 in die Schule kommt.
Ulrike ist jetzt über 80 und weiß natürlich auch nicht mehr so richtig damit umzugehen.
Das ist sehr lieb von dir.
Oder?
Das ist ungefähr so, wie mich Bettina Böttinger mal gefragt hat, weißt du noch, was du dir zu deinem 60. Geburtstag gewünscht hast? Da war ich noch nicht mal 50. Ulrike Götz ist mitnichten 80, sondern sie ist Mitte 60.
Ach so.
Weil, das geht ja alles klar. Dann auch noch.
Ja.
Oder?
Ich hoffe. Also, wie auch immer,
deswegen so viel. Also ich verfolge das ohnehin die ganze Zeit.
Okay, natürlich. Da ist viel zu tun. Ich verfolge alles, was du tust. Ich habe all deine Bücher gelesen und ich finde dich einfach wunderbar.
Ich dich aber auch. Hatte ich das schon gesagt? Ja, ich finde, also diese äußere Attraktivität, das kennen ja viele.
Ja.
Aber dieses so umarmt sein, wobei das ist so ein bisschen evangelisch. Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben, dass dann wirklich Leute sagen, oh, der Herr Thaddäus muss auf sein Zimmer und muss fixiert werden. Es wird schon wieder ganz schlimm mit ihm.
Aber ich meine, du bist ja auch ein, wenn nicht sogar der geübteste Interviewer, den wir haben in Deutschland. Es ist so schön, wenn ein Interview funktioniert und wenn man das Gefühl hat, man unterhält sich wirklich und es ist so schrecklich, wenn das nicht der Fall ist, oder?
Das ist ganz grässlich, wo du es so sagst.
Wenn du schon am Anfang merkst, oh, das wird richtig, weißt du, und du merkst, dass jemand sehr kurz angebunden und dann auch, kennst du auch diese Schauspielerinnen, die dann sagen, wenn du dann sagst, sie haben damals gesagt, lalala, wann habe ich das gesagt? Ja, keine Ahnung, das steht hier irgendwie, das habe ich garantiert nicht gesagt und so. Also solche Sachen hat man ja dann auch ab und zu mal.
Ich erinnere mich an einen fürchterlichen Moment in deinem Studio, Barbara, weil als du da noch nicht warst, durfte ich mal Jörg Pilawa in der NDR Talkshow vertreten und dann war Joe Brauner, der Nachrichtensprecher, da und der erzählte seine Flüchtlingsgeschichte und er erzählte die Geschichte, dass er halt als kleiner Junge beim Treck über das zugefrorene Haff plötzlich vor einem Pferd stand, das Pferd dampfte Atemluft, weil es so kalt war, aus den Nüstern aus und er, für ihn sah dieser Pferdekopf als kleiner Junge, der war aus wie ein Drachen. Und diese Geschichte erzählt er. Ich kannte natürlich, du weißt ja, wir als Leute, die interviewen, sind vorbereitet, wissen das vorher. Ich hatte die Geschichte im anderen Zusammenhang gehört. Es war todesstill in dem ganzen Studio und Joe Brauner erzählte diese Pferdegeschichte und dann blieb es still, alle waren ganz benommen, oh Gott, der arme Junge und die Deutschen, die da fliehen mussten und so weiter vor dem grausamen Russen. Und dann fragte irgendjemand aus der Runde, ja, sagen Sie, Herr Brauner, was wurde denn aus dem Pferd? Und ich habe mich damals, das ist mehr als 15 Jahre her, ich hielt mich damals für den lustigsten Mann der Welt und dachte mir, das schreit nach einer Pointe. Außerdem dachte ich an den Karnevalshit von den Roten Funken, glaube ich, das machen wir mit dem Pferd. Sauerbraten, Sauerbraten, so geht der Karnevalssong. Also rief ich Sauerbraten, die Stille im Studio blieb, wurde noch eisiger und die große Dame des deutschen Schauspiels, Rosemarie Fendel, guckte mich so von der Seite an mit so einem ganz akzentuierten Theaterkopfschütteln und sagte, was sind Sie denn nur für ein Mensch? Und ich wusste, das war am Anfang der Talkshow, ich bin geliefert. Julia Westlake hat mich gerettet. Ich war so geliefert, weil alle haben gesagt, das ist ein herzloser Pubertist, den sie da statt dem tollen Jörg Pilawa in diese Talkshow
gesetzt
haben.
Jörg hätte sowas nie gesagt.
Die hätte doch nie über so ein Pferd.
Ich weiß, das war so grässlich. Ein Interview auch ganz schnell, gell, wo man, und da muss man, braucht man 20 Minuten, um alle wieder so das vergessen zu machen. Und dann ist die Zeit auch schon fast um.
Zumal sie in die Runde noch eine Frau gesessen hat, Jacqueline Bisset, da stand im
Material. Jacqueline Bisset,
ja, aber da stand im Material, galt in den 70ern als schönste Frau der Welt.
Ja.
Ja, und wie sagst du die denn an? Also sie waren ja, also
sie waren ja mal die schönste Frau der Welt.
Der Lack ist nicht ab, aber damals.
Ja,
ne?
Ja, aber wenn es einer lösen konnte, dann wo?
Nein.
Doch.
Nein. Ich rechne mir hoch an, da könnte ich auch mit angeben, weil du das vorhin hattest. Ich wurde mal von Elizabeth Hurley geküsst.
In welchem Zusammenhang?
Auf der Bühne des Prinzregententheaters in München bei der GQ Mann des Jahres Gala.
Oh, die hab doch immer ich moderiert.
Du bist viel
das war
jünger
vor
als ich.
Zeit.
Genau, genau.
Das
also
war vor meiner
wir trugen
Zeit.
Alle noch, wir hatten alle noch Anzüge genäht aus Wehrmachtsuniform und in der Zeit, so aus dem was noch da war, wir hatten nichts. Und in der Zeit habe ich das moderiert und dann kamen die jungen Menschen, du.
Ja. Und
hast
jetzt
du das
macht's Katrin Bauerfeind.
Katrin Bauerfeind, die ist aber so, auch toll.
Die ist die das ist die Fruchtfolge, sage ich mal, in der deutschen Fernsehlandschaft. Und Katrin Bauerfeind ist super.
Oh, die Katrin Bauerfeind ist so hinreißend.
Finde ich auch. Gott, die ist so schön.
Ja, sie ist sehr schön und sie hat hinterhältigen Humor und sie spricht so unglaublich, wenn sie
schwäbelt, da werde ich verrückt.
Ja, da kann man verrückt werden. Ich bin extra mit ihr mal in Schwäbisch Zoo gegangen, nur damit sie so spricht.
Ja, und dann hat sie mir erzählt, ihr Vater hat sie gesagt, du schaffst beim Daimler. So, jetzt müssen wir Schluss machen. Heute bei uns zu
Katrin.
Gast der wunderbare Jörg Thaddäus. Vielen Dank.
Barbara, ich danke dir. Die wunderbare Barbara Schöneberger ist eine fantastische Gastgeberin. Jetzt vernasche ich den ganzen Stapel Waffeln, damit du die nicht mit zum Kindergeburtstag nehmen kannst.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals etwas gekocht hat, was nicht gelungen ist. Jörg Thaddäus war zu Gast in diesem schönen Gespräch und super, oder?
Mega. Und der war zum ersten Mal ja erst da, ne? Ich weiß gar nicht, wie
ja,
das passieren konnte.
Der ist uns durchgerutscht. Und das
kommt direkt auf die Wiedereinladungsliste.
Der soll direkt in 2 Wochen nochmal kommen. Ja. Jörg Thaddäus war diesmal da. Wer ist es nächste Woche? Das ist die große Frage. Ich weiß es selber nicht. Viel Spaß. Wir sehen uns dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de